Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonders geilen Folge des FAZ-Einspruch-Podcasts.
Donnerwetter.
Ja, tatsächlich, es ist so. Also es sind irgendwie gerade in den Stunden, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, gleich zwei, eigentlich sogar drei super spannende Entscheidungen auf uns eingeprasselt und haben auch die letzten Stunden damit verbracht, uns da durchzugraben und zu versuchen, das jetzt irgendwie gleich halbwegs vernünftig präsentieren zu können. Aber zunächst mal natürlich der guten Form halber sagen wir Hallo. Mein Name ist Konstantin van Linden, mir gegenüber sitzt
Corinna Budras und wir begrüßen Sie herzlich zu Folge 98 des FAZ Einspruch Podcast heute am 27. November 2019.
So sieht's aus. Ja, Corinna.
Kannst du dich kaum noch halten oder darf ich?
Es ist schwer, aber erzähl den Leuten.
Darf ich doch noch vielleicht nochmal als Hausmitteilung auf den 12.12. um 12 Uhr hinweisen, wo wir unsere 100. Folge aufnehmen und zwar auf der JuraCon in München in der BMW-Welt. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir heute unseren zweiten Geburtstag haben, auch wenn wir nicht so aussehen. Aber mit wir meine ich tatsächlich FAZ-Einspruch, also unsere, nicht der Podcast als solcher, obwohl der ist auch eigentlich zwei
der
Jahre
alt.
Der
ist auch,
ne?
In etwa zwei Jahre alt, aber FAZ-Einspruch, das Online-Magazin, ist exakt zwei Jahre alt am heutigen Tag.
Tag genau, und deswegen ist es jetzt allerhöchste Zeit. Wer noch kein Abonnent ist, bitte jetzt einfach mal ran da.
Und zwar auf faz.net/Einspruch testen.
Ja, das ist dann auch schon alles. Jetzt sind wir dann bei den Themen, ne? Mhm. Es ist, wie gesagt, eine extrem aktuelle Sendung. Und wir beginnen dann auch gleich, um Konstantin da auch Genüge zu tun, mit dem, womit sich Konstantin heute den ganzen Vormittag schon beschäftigt hat und wofür er denn auch für nichts anderes mehr Zeit hatte. Nämlich er hat sich angeguckt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf Vergessenwerden. Eine wirklich lange Geschichte, jetzt inzwischen im Internetzeitalter ja ein wichtiges Recht, ja, dass das Bundesverfassungsgericht nochmal ausgeformt hat, spezifiziert hat, all das werden wir beschreiben. So, und dann habe ich mich in ein zutiefst bestürzendes und durch und durch abgefahrenen Fall gestern vertieft. Und zwar geht es um einen Serientäter, der so einen ganz merkwürdigen Fetisch hatte. Er konnte es nämlich nicht lassen, ja, mit dem Auto herumzufahren, obwohl er in seinem ganzen Leben niemals einen Führerschein gemacht hat. Und das hat nicht nur ihn ins Verderben geführt, sondern auch eine Berufsschülerin und zwei Justizvollzugsbeamte. Und mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Das ist doch ein ganz guter Cliffhanger, oder? So, und dann hat der Bundesgerichtshof heute eben auch ein wegweisendes Urteil in Sachen Legal Tech gefällt. Ja, und da ging es konkret um eine Online-Plattform, die Mieter bei Streitigkeiten mit ihren Vermietern hilft. Und dazu bitten wir mal wieder den Kollegen Markus Jung in die Sendung nachher. Ja. So, und dann haben wir selbstverständlich noch das gerechte Urteil.
Auch das gerechte Urteil markiert übrigens wohl zugleich den größten Zufall in meiner beruflichen Laufbahn, aber dazu sage ich an dieser Stelle jetzt auch mal nicht mehr.
Ja, Cliffhanger.
Wird dann nachher aufgeklärt, so, was damit gemeint ist.
Aber erstmal müssen wir noch einen Nachtrag zu dem Clan-Chef Ibrahim Miri machen. Das ist jetzt nun schon das dritte Mal, dass uns dieser Fall beschäftigt. Und jetzt können wir eben sagen, der Mann ist jetzt in den Libanon abgeschoben. Ja, vergangene Woche war es dann soweit. Also offensichtlich hat der Rechtsstaat hier zumindest jetzt mal wieder seine Muskeln gezeigt. Wir erinnern uns, Ibrahim Miri war ja schon mal abgeschoben worden im Juli unter auch sehr spektakulären Umständen. Dann kam er wieder nach Deutschland, hat hier um Asyl gebeten, was insbesondere Innenminister Horst Seehofer empört hat. Aber dann ging alles sehr schnell. Also die Behörden haben sich diesen Asylantrag sehr schnell angeguckt, haben ihn abgelehnt. Dagegen hat er natürlich Klage eingelegt. Aber auch diese Klage wurde ziemlich schnell abgebügelt. Und nun ist er seit vergangener Woche wieder im Libanon.
Und soll auch noch die Kosten für den ganzen Spaß tragen, die sich wohl auf ein paar 10.000 Euro belaufen. Aber wie aussichtsreich es ist, die auch beizutreiben, das wird man sehen. Naja, gut, aber so viel vielleicht zu Herrn Miri. Kommen wir zu wichtigeren Dingen, namentlich dem Bundesverfassungsgericht und dem Recht auf Vergessenwerden. Also, ich muss das gedanklich strukturieren, denn es steckt wirklich sehr viel drin in diesen beiden Entscheidungen. Vielleicht erzähle ich erstmal, was das für zwei Verfahren waren, die dazu geführt haben. Das eine war die Verfassungsbeschwerde eines Deutschen namens Paul T. Punkt. Wir nennen jetzt hier mal bewusst nicht seinen ganzen Namen, denn genau diese Nennung seines ganzen Namens war Anlass einer Verfassungsbeschwerde. Er war nämlich verstrickt in einen spektakulären Mordfall in den frühen 80er Jahren, auf einer Segeljacht in Richtung der Karibik. Es war dann wohl so ein nervlich-gedanklicher Ausnahmezustand, der sich da auf diesem Schiff einstellte. Und am Ende hat er, Paul T. Punkt, den Eigner des Schiffes und dessen Lebensgefährtin erschossen. Darüber wurde viel geschrieben, unter anderem 3 Texte im Spiegel. Er wurde damals verurteilt, hat 17 Jahre in Haft verbracht, kam 1999 wieder raus.
Und Entschuldigung, er wurde immer mit vollem Namen genannt.
Genau, er wurde in diesen Texten immer mit vollem Namen genannt. Das war damals aber auch unstreitig zulässig und völlig in Ordnung. Das war halt ein zeitgeschichtliches Ereignis und in dem Zusammenhang durfte man seinen Namen nennen. Aber er hat argumentiert, inzwischen nicht mehr, ja, sondern quasi durch Zeitablauf sei das weit in die Vergangenheit gerückt. Er habe seine Strafe verbüßt. Es müsse für ihn ja auch die Möglichkeit der Resozialisierung geben. Jeder, der seinen Namen in Google eintippt, würde als erstes diese besagten Spiegeltexte finden und das sei der Resozialisierung natürlich nicht besonders förderlich. Soweit so nachvollziehbar. Er hat jetzt aber nicht gegen Google geklagt, sondern unmittelbar gegen den Spiegel. Und damit vor dem Bundesgerichtshof, der zuletzt dafür zuständig war, gescheitert. Der Bundesgerichtshof meinte eben, naja, es ist auch Aufgabe der Presse, nicht nur über aktuelle Dinge zu informieren, sondern eben auch ältere, geradezu historische Berichte weiterhin abrufbar zu halten und so eine Art Wissensarchiv zu bilden. Dazu gehört eben auch die Nennung des Namens. Dagegen hat er sich jetzt also mit seiner Verfassungsbeschwerde gewandt und hatte Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht sagt da, also tritt da letztlich einfach so in die Abwägung ein, wie man sie kennt, sagt, ja, es liegt schon so lange zurück, die Resozialisierung wird erschwert, aber auf der anderen Seite natürlich auch das große Interesse der Presse und der Öffentlichkeit und so weiter. Und jetzt wird es, an dem Punkt wird es jetzt interessant, weil es sagt, naja, wir wollen das irgendwie dem Spiegel nicht verbieten, diesen Namen da zu nennen, aber wir sehen schon auch das Problem von Herrn T. Punkt und verweisen deshalb zurück. Und der BGH soll bitte nochmal entscheiden. Und zwar soll er in dieser nochmaligen Entscheidung etwa eine Möglichkeit prüfen, die er bisher offenbar nicht in Betracht gezogen hat. Und zwar schwebt dem Bundesverfassungsgericht vor, dass man das doch hoffentlich so einrichten könnte, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel nach Mord auf der Apollonia, so hieß das Schiff damals, googelt, dass er dann also diese Spiegelberichte weiterhin unverändert inklusive des vollen Namens von Herrn T. Punkt findet. Wenn jetzt aber hingegen jemand gezielt den Namen von Herrn T. Punkt googelt, dann sollen diese Berichte nur in einer Form auftauchen, in denen sein Name eben geschwärzt oder gekürzt ist. Ja. Das hat ja durchaus einen gewissen praktischen Sinn, denn wenn ich jetzt Herr T. Punkt bin und mich bei einem Arbeitgeber zum Beispiel bewerbe, ja, dann wird der vielleicht meinen Namen googeln, aber der wird ja nicht anlasslos und ohne diesen Bezug zu kennen Mord auf der Apollonia googeln. Warum sollte er? Ja, also will sagen, der Eingriff ist schon deutlich größer, wenn das halt bei der Suche nach meinem Namen auftaucht, als wenn es in einem anderen Zusammenhang auftaucht.
Aber geht das technisch? Denn ganz ehrlich, ich meine, wenn man, es ist doch immer, die Leistung von Google ist doch dann einfach nur den Link zu liefern und der ist doch dann unverändert, ne? Egal wie du danach suchst, es ist doch immer der gleiche Link.
Ja, dazu gibt es ein wunderbares Zitat aus der Entscheidung, das ich euch auch nicht vorenthalten will. Da heißt es nämlich, es sei nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, über die technische Durchführbarkeit solcher stets im Wandel begriffenen Lösungen zu entscheiden.
Das ist hinreißend.
Das ist ein Problem, zumal ja, wie gesagt, hier in diesem Verfahren sich die Klage gegen den Spiegel gerichtet hatte. Das heißt, es müsste die technische Lösung ja so sein, dass der Spiegel quasi ohne aktives Zutun von Google auf Basis der schon jetzt bestehenden Möglichkeiten sein Archiv irgendwie so gestalten kann, dass das gewährleistet ist. Das ist sagen wir mal, sehr die Frage, ob das geht. Wenn es ginge, wäre es natürlich eine ganz hübsche salomonische Lösung dieses Falles. Jetzt kommen wir vielleicht an der Stelle.
Ich möchte übrigens nur einen Schub machen, schlicht und ergreifend, weil ich es wirklich so großartig finde. Das ist ja ein komplett neues Problem, das es ja vorher in der analogen, rein analogen Welt ja so gut wie nicht gab. Vielleicht mag das dem einen oder anderen trivial erscheinen, aber ich wollte das hier nur mal ganz kurz ausführen, weil es ist natürlich schon immer so gewesen, dass Verlage, Zeitungen eben Artikel archiviert haben und sie natürlich für die Ewigkeit aufbewahren. Ne? Das ist selbstverständlich. Und das Problem ist eben schlicht und ergreifend, dass jetzt neue Möglichkeiten hinzugekommen sind, eben spätestens seit der Suchmaschine Google 98, ja, ist es jetzt eben möglich, so eine Dinge wieder auffindbar zu machen. Und deswegen kommen wir eben genau zu diesem Problem, das du geschildert hast, dass quasi niemand die Möglichkeit hat, seine Vergangenheit abzuschütteln. Ne?
Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst. Dann kann ich vielleicht doch gerade an diesem Punkt noch was zu der Entscheidung auch ergänzen, dass genau diese neue Qualität, die bestimmte Dinge, die es eigentlich schon länger gibt, erlangen, dadurch, dass sie eben so leicht gefunden werden können und auffindbar gemacht werden können und so weiter, die arbeitet das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich heraus und der misst es offenbar einen großen Stellenwert bei. Und es geht auch in dieser Entscheidung, die ja eigentlich den Spiegel betrifft und eben nicht Google oder sonstige Internetdienstleister, Konzerne oder so, ja, macht es trotzdem sehr breite Ausführungen darüber, wie sehr sozusagen inzwischen die online über uns findbaren Informationen über unsere Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe, zum Erfolg am Arbeitsmarkt und tausend anderen Dingen mitentscheiden und wie wichtig es deshalb sei, den einzelnen Internetnutzern oder den einzelnen Bürgern letztlich im Wege der horizontalen Wirkung der Grundrechte deren informationelle Selbstbestimmung zur Geltung zu bringen gegenüber Internetkonzernen. Ja, also das ist so ein bisschen an der Stelle ein obiter Diktum, denn eigentlich befasst sich die Verfassungsbeschwerde ja mit dem Spiegel und nicht mit Google oder sonst irgendwem. Aber da schlägt das Bundesverfassungsgericht wirklich ein paar ganz bemerkenswerte Pflöcke ein, aus denen schon hervorgeht, okay, ganz offensichtlich wollen die Grundrechte und namentlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in noch höherem Ausmaß als bisher schon im Verhältnis von Bürgern und Internetkonzernen künftig irgendwie zur Geltung bringen.
Ja, das wird noch wahrscheinlich ziemlich weite Blüten treiben. Ne? Das kann man sich auch in unterschiedlichen Konstellationen auch noch vorstellen. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, ist ja nun keineswegs das erste Mal, dass hier ein hohes Gericht darüber entscheidet. Ich erinnere mich, die Diskussion ging auch schon im Jahr 2014, schlug sie hohe Wellen, weil da der EuGH, der Europäische Gerichtshof, da zum ersten Mal auch erste Flöcke eingeschlagen hat, zum ersten Mal tatsächlich Google auch auferlegt hat, Links zu löschen, also Suchergebnisse zu löschen, beziehungsweise also die Algorithmen so zu manipulieren, dass dann eben solche längst ja zu vergessenen Hinweise nicht mehr hochgespült werden, schlicht und ergreifend. Ne?
Genau, und das leitet auch wunderbar zu dem zweiten Verfahren über. Denn in aller Regel ist es ja so, das gilt im Übrigen auch für diesen Herrn Paul T. Punkt, ja, selbst wenn der jetzt gegen den Spiegel gewinnt, nützt ihm das ja wenig, denn dann sind halt die beiden Spiegelartikel sind dann nicht mehr in den Google-Suchergebnissen, aber dafür steht dann halt an dritter Stelle ein Artikel von irgendeinem anderen Nachrichtenmedium und an vierter Stelle ein Blog und an fünfter Stelle irgendein Buch, wo auch überall sein Name auftaucht. Sprich, diese praktische Unmöglichkeit, gegen jedes Medium und jede Seite einzeln vorzugehen, zumindest wenn dein Fall halt mal eine hinreichende Breitenwirkung hatte, dass er auf so vielen verschiedenen Seiten irgendwie steht, inklusive deines Namens. Diese praktische Unmöglichkeit hat der EuGH schon 2014 erkannt, hat das Recht auf Vergessenwerden geschaffen. Darauf gründend hat es inzwischen 870.000, meine ich, Anträge an Google gegeben auf Auslistung einzelner Suchergebnisse. 30 oder 40 oder so tausend davon kommen aus Deutschland. Und es werden aber ungefähr gut die Hälfte werden abgelehnt. 55% lehnt Google ab, 45% gibt es statt. Wenn es ablehnt, dann kann man natürlich gegen diese Ablehnung klagen. Und so hat es eben auch die Beschwerdeführerin in dem zweiten Fall getan. Das war die Geschäftsführerin eines Unternehmens und die tauchte auf in einer NDR-Doku unter dem Titel Kündigung, die fiesen Tricks der Arbeitgeber. Und natürlich wurde da also eine Kündigung, die dieses Unternehmen und diese Geschäftsführerin ausgesprochen hatte, eben irgendwie recht kritisch gewürdigt, sage ich mal. Und ein Protokoll, ein Transkript dieser Sendung, ein schriftliches Transkript dieser Sendung, tauchte dann eben, wenn man nach ihrem Namen suchte, recht weit oben in den Suchergebnissen auf. Sie hat zu Google gesagt, bitte lösch das. Google hat gesagt, nö. Dann hat sie geklagt, ist mit der Klage gescheitert und hat daraufhin Verfassungsbeschwerde erhoben. Und die hat das Bundesverfassungsgericht nun also entschieden und hat gesagt, naja, im Ergebnis finden wir es okay, dass das hier nicht gelöscht wurde. Im Ergebnis darf das stehen bleiben, aber sie haben schon auch sehr deutlich gemacht, dass das ein Grenzfall ist, dass ehrlich gesagt, ich glaube, wenn das OLG andersrum entschieden hätte, hätte das Bundesverfassungsgericht auch okay gefunden, weil sie halt sagen, naja, diese Doku, die ist aus dem Jahr 2010, also ist die Kündigung auch schon mindestens 9 Jahre alt, vielleicht auch sogar noch schon etwas älter, je nachdem. Ne? Also auch hier haben wir schon diesen Faktor des Zeitablaufs. Andererseits geht es hier immerhin nur um einen Vorgang aus dem Geschäftsleben. Das kann ja potenziell auch weiterhin für Menschen relevant sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand überlegt, bei dem Unternehmen unter dieser Geschäftsführerin anzufangen, ist das ja vielleicht nach wie vor eine wissenswerte Information, wie das damals so war. Und so, also es sei, kurzum, es sei ein Grenzfall, man fände das hier in Ordnung zugunsten der Meinungs- und Pressefreiheit, das einstweilen noch nicht auszulisten, sondern stehen zu lassen. Und insoweit auch anders als der EuGH, sagt das Bundesverfassungsgericht, es gäbe auch keine Vermutung, die dafür spricht, dass in solchen Fällen das Persönlichkeitsrecht überwiegen würde, sondern das müsste man einfach von Einzelfall zu Einzelfall schauen.
Was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Aber hier widerspricht offensichtlich das Bundesverfassungsgericht explizit dem EuGH.
Ja, sie behaupten, sie täten das nicht, weil sie behaupten, die Fälle, in denen der EuGH eine solche Vermutungswirkung formuliert hätte, seien im Detail anders gelagert gewesen. Das scheint mir aber eher, sagen wir mal, eine Höflichkeitsgeste zu sein, um den Bruch nicht ganz so deutlich zu machen. So, aber jetzt kann man sich natürlich immer noch fragen, naja gut, das sind jetzt 2 Einzelfälle, das eine muss irgendwie möglicherweise anonymisiert werden, das andere darf stehen bleiben, who cares, warum ist das so wichtig, ja? Naja, es ist, glaube ich, aus 2 Gründen sehr wichtig. Den einen haben wir eben schon angerissen, dass das Bundesverfassungsgericht hier sehr grundsätzliche Linien aufzeichnet, wie mit dieser Konfliktlage, die es ja 100.000-fach gibt, wie gesagt, inzwischen 870.000 Anträge bei Google umzugehen ist.
Und zwar übrigens immer händisch, ne? Also das muss man sich ja auch mal klar machen, dass das nichts ist, was diese Internetkonzerne automatisieren können, sondern da müssen Leute sich das angucken, müssen dann auf welcher Basis auch immer ihre Entscheidung treffen und dann die Dinge aussortieren.
Natürlich, daraus ist auch inzwischen übrigens ein regelrechtes Geschäftsfeld erwachsen. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, behaupten, sie seien da besonders erfolgreich darin, Google dazu zu bringen und vorteilhafte Dinge zu löschen und quasi so halt so digitale Imagepflege zu betreiben. Ja, manche würden sagen, Geschichtsklitterung zu betreiben. Also wie auch immer, das ist natürlich, genau, das ist halt irgendwie ein Riesenfeld. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt mal so ein paar Pflöcke eingeschlagen. Das ist schon mal ganz interessant. Wie gesagt, seine Festlegungen zum Thema horizontale Wirkung von Grundrechten, insbesondere von informationeller Selbstbestimmung, wird mit absoluter Sicherheit in einer Vielzahl von künftigen Entscheidungen eine Rolle spielen. Das betrifft dann alle möglichen, also letztlich eigentlich alles, was so irgendwie im Verhältnis von Internetnutzer zu oder großer Internetkonzern sich abspielt. Vielleicht nicht alles, aber sehr vieles, sagen wir mal so.
Was denn noch zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, was auch immer, Datensammlungen durch Facebook, was darf wie aggregiert werden oder aber eben auch, und das hatten wir ja auch in der früheren Entscheidung schon mal andeutungsweise, Ausschluss von solchen Plattformen, Weitergabe von Daten an Dritte, all das will das Bundesverfassungsgericht, so lese ich jedenfalls die Entscheidung, in einem höheren Maß, als es vielleicht ohnehin schon der Fall war, unmittelbar der Drittwirkung der Grundrechte unterwerfen. Das ist also schon mal...
Die Drittwirkung müssen wir hier vielleicht einmal aufdröseln. Vorhin hast du sie schon mal erwähnt. Mhm. Aber vielleicht auch, weil wir immer wieder ganz herzlich auch die Nichtjuristen begrüßen unter unseren Hörern. Einmal noch eine kleine Schleife.
Achso, ja, gut, weil Grundrechte sind natürlich der Idee nach und ihrer ursprünglichen Konzeption nach Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Also informationelle Selbstbestimmung heißt dann halt beispielsweise, was weiß ich, der Staat darf nicht einfach nach Belieben irgendwelche Akten über mich anlegen, mich observieren und aufschreiben, wann ich wo, ja genau, also ich meine unter Umständen, wenn ich natürlich irgendwie ein potenzieller Straftäter bin oder so, dann darf er es schon, aber dann braucht er eben auch eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage und die muss auch verhältnismäßig sein und verhältnismäßig angewendet werden und so weiter, ja, das ist also alles das folgt dann einem strengen Schema, in dem das genau zu prüfen ist, ob dieser Eingriff in meine informationelle Selbstbestimmung ausnahmsweise in Ordnung sein kann, ja. Und im Verhältnis von Privaten waren Grundrechte, haben lange Zeit nur so eine periphere Rolle gespielt, nehmen aber eine immer wichtigere Rolle ein, weil es halt heißt, sie strahlen in das Verhältnis von Privaten aus, sie sind zu berücksichtigen, beispielsweise, wenn es darum geht, unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen, wenn es zum Beispiel irgendwo im Gesetz steht, was weiß ich, Verträge sind nach Treu und Glauben zu gestalten oder Geschäftsgebaren miteinander, ja, was heißt das denn dann? Dann ist dabei zum Beispiel, sind dann auch die Grundrechte zu berücksichtigen, also Treu und Glauben heißt dann beispielsweise auch vielleicht in einer Weise, die nicht übermäßig die Grundrechte des Vertragspartners beeinträchtigt. Und diese Ausstrahlungswirkung und dieses Einfallen, Einbrechen von Grundrechten in die Rechtsverhältnisse von Privaten zueinander, also beispielsweise eben auch von einzelnen Internetnutzern zu Google oder zu Facebook oder so, die wird immer wichtiger, weil einzelne Konzerne immer größer und immer bedeutender für die Teilhabe am öffentlichen Leben werden. Ja. Also die, weißt du, wenn du sozusagen, wenn jetzt irgendjemand in der Konzernzentrale von Google beschließen würde, dass du jetzt der Feind bist, ja, dann wäre das tatsächlich vermutlich nicht sehr viel besser, als wenn der deutsche Staat das beschließen würde. Und deshalb bedarf es da vielleicht auch einer ähnlich unmittelbaren Berücksichtigung von Grundrechten, ja, und das, wie das dann alles natürlich im Einzelnen rechtlich hergeleitet wird und so, das ist natürlich hochkomplex. Das Bundesverfassungsgericht macht da auch gewisse Ausführungen, welche Unterschiede es gibt bei der sozusagen klassischen Berücksichtigung von Grundrechten einerseits und dieser horizontalen Berücksichtigung andererseits, aber jedenfalls, das scheint mir doch recht klar aus der Entscheidung hervorzugehen, möchte es die Berücksichtigung der informationellen Selbstbestimmung im Internet stärken. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist der eine große Punkt. Und der zweite, der hat mit dem eigentlichen Streitgegenstand, über den wir gerade geredet haben, also Recht auf Vergessenwerden, wann hat man es nicht und so weiter, nur am Rande was zu tun. Ja, der Streitgegenstand gibt quasi Anlass, aber er ist nicht wirklich Inhalt dieser zweiten großen Festlegung. Die zweite große Festlegung betrifft die Frage, wann hat überhaupt das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden und wann der Europäische Gerichtshof.
Ja, denn ein wunderbarer alter Streit, der uns auch schon zurückbringt in die Euro-Krise zum Beispiel. Ja, da gab es ja schon immer große Streitigkeiten zwischen den beiden. Und, was sagt nun das Bundesverfassungsgericht?
Es gab diese so lange eins und so lange zwei Entscheidungen. Das sind so zwei ganz ikonische Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen.
Weit in den 70ern, ne?
Ja, und ich bin fast geneigt, ich möchte mich da noch nicht endgültig festlegen, weil es auch wirklich schwer ist, diese Entscheidungen in der Kürze der Zeit zu durchdringen, aber ich bin fast geneigt, das hier so lange drei zu nennen. Also quasi ein neues Kapitel in der Frage, wie funktioniert das Zusammenspiel von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof?
Da musst du jetzt aber auch so lange erklären.
Ja, naja, gut, in dramatischer Kurzform war solange die deutschen...
Genau, es war sozusagen der Beginn des Tenors, eine der großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Ausgestaltung des Europarechts oder dem Verhältnis Europarecht, deutsches Recht, und die begann eben mit dem Wort solange.
Ja, und ich weiß nicht mehr, wie der Satz dann exakt weiterging, aber sinngemäß jedenfalls, solange die Rechtsprechung des EuGH in einem Gleichlauf zum deutschen Grundrechtsschutz steht und nicht dahinter zurückbleibt, lassen wir ihn mal machen. Ja, das ist jetzt die sehr untechnische und verkürzte Formulierung, aber ungefähr so. Und hier.
Dann gab es eben noch ein zweites Urteil, das auch eben mit so lange anfing. Das ist so lange zwei. Die Franzosen sagen übrigens immer Solange, weil sie immer dachten, es geht um eine Frau, die da geklagt hat.
Frau Solange.
Frau Solange habe geklagt. Aber das ist eben unsere, die deutsche Bezeichnung für diese Grundsatzurteile. Und du gehst jetzt so weit zu sagen, das ist so lange drei.
Naja, wie gesagt, ich will mich da nicht endgültig festlegen. Das ist nicht ganz einfach durchzusteigen, was exakt.
Aber wir als FAZ könnten wir uns ja festlegen und sagen, das ist jetzt so lange drei.
Ja, mal schauen. Aber jedenfalls, also sagen wir erstmal, was drin steht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn das einfache Recht, das auf einen Fall anzuwenden ist, wenn das europarechtlich zwar schon irgendwie vorgegeben ist, aber zugleich die Mitgliedstaaten auch noch einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung und Anwendung dieses Europarechts haben, dann erfolgt die Prüfung etwaiger Grundrechtsverstöße am Maßstab des deutschen Grundgesetzes und fällt sowieso in unsere genuine Zuständigkeit. Um das also mal hier an diesem einen Fall greifbar zu machen, die Klage gegen den Spiegel, die ist erstmal an europäischem Datenschutzrecht zu messen, also an europäischem Recht. Aber bei der Frage, wie man jetzt den Datenschutz einerseits und die Privilegierung von Medien andererseits zusammenbringt, da hat der deutsche Gesetzgeber einen gewissen Spielraum. Deshalb ist das ist sozusagen das einfache Recht hier zwar europarechtlich geprägt, aber nicht bis ins letzte Detail. Da gibt es gewisse Spielräume. Weil das so ist, kann das Bundesverfassungsgericht dann sich diesen Fall komplett unter dem Blickpunkt des Grundgesetzes anschauen und schauen, ob bei den Urteilen, die da eben gefallen sind, bei dem BGH-Urteil, Grundrechte aus dem Grundgesetz verletzt wurden. Das ist der klassische Job des Bundesverfassungsgerichts. Alles fein. Jetzt kommt aber die zweite Verfassungsbeschwerde, die gegen Google gerichtet war. Auch da ist wiederum das einfache Recht, das erstmal zur Anwendung kommen muss, die Datenschutzgrundverordnung, oder damals war es noch der Vorläufer der Datenschutzgrundverordnung, aber wir wollen es jetzt nicht zu sehr verkomplizieren. Ja. Hier gibt es aber auch kein Medienprivileg, was zu berücksichtigen wäre, und nur das Medienprivileg, das zu berücksichtigen war, war quasi das Element, welches noch ins Belieben der Nationalstaaten gestellt war, sondern hier ist quasi das anzuwendende Recht komplett einfach Europarecht von vorne bis hinten. Das ist voll vereinheitlicht, wie man so sagt, diese Frage. Und deshalb, wenn jetzt hier also ein Gericht aber irgendwie dieses Europarecht falsch anwendet, ja, und damit möglicherweise gegen Grundrechte verstößt, dann ist das nicht am Maßstab des deutschen Grundgesetzes zu messen, sondern am Maßstab der Europäischen Grundrechtecharta, die
hört.
Weitgehend natürlich irgendwie, sagen wir mal, ähnliche Gewährleistungen enthält wie das deutsche Grundgesetz, aber sicherlich nicht in jedem Detail. Und zu deren Auslegung eigentlich der Europäische Gerichtshof berufen ist und nicht das Bundesverfassungsgericht. So dachte man zumindest. Ja. Und jetzt geht das Bundesverfassungsgericht halt hin und sagt, doch, das dürfen wir hier auch entscheiden. Also wir dürfen prüfen, ob möglicherweise Grundrechte aus der Europäischen Grundrechtecharta verletzt worden sind in diesem Fall. Und zwar formuliert es so schön, die Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen Materien, vielmehr sieht sie eine Mitwirkung der deutschen Staatsorgane und damit auch des Bundesverfassungsgerichts an deren Entfaltung vor. Und es nehme seine Integrationsverantwortung wahr, indem es künftig auch über solche Fälle entscheidet, die vollständig vom Europarecht bestimmt sind, dann eben nicht am Maßstab des deutschen Grundgesetzes, sondern am Maßstab der Europäischen Grundrechtecharta. Es hat auch ein ganz treffendes Argument dafür, und zwar sagt es, wenn sich ein deutscher Bürger in seinen Grundrechten aus dem Grundgesetz verletzt sieht, dann kann er uns ja jederzeit anrufen, ja. Es gibt
also,
aber.
Genau, kann also, nicht anrufen würde nicht reichen.
Ja, man sagt das ja. Also anrufen meint Verfassungsbeschwerde erheben. Genau. Also diese Möglichkeit steht jedem offen. Es hat aber nicht jeder die Möglichkeit, oder es hat eigentlich überhaupt kein einfacher Bürger die Möglichkeit, einfach mal den EuGH anzurufen. Das geht nicht. Ja, da
das ist auch eine wichtige Unterscheidung übrigens.
Da muss man vielmehr hoffen, dass das einfache Instanzgericht, bei dem der eigene Fall halt liegt, seinerseits vielleicht auf die Idee kommt, den EuGH anzurufen. Aber wenn man sich natürlich gerade durch die Entscheidung dieses Instanzgerichts in seinen durch die Grundrechtecharta verbürgten Rechten verletzt sieht, dann wird es natürlich gerade nicht zu einer Anrufung des EuGH kommen. Sprich, es gäbe da quasi eine Rechtsschutzlücke, wenn da nicht das Bundesverfassungsgericht in die Bresche spränge und somit auch solche Fälle an sich zöge. Es wird dann noch ein bisschen begründet, warum das angeblich kein Bruch mit der bisherigen Handhabung sei. Und es gibt auch, das hier ist jetzt natürlich schon alles die vereinfachte Fassung, es gibt dann auch noch mal ein paar Unterausnahmen übrigens, wann es auch doch eventuell wieder anders sich verhalten soll. Aber ich glaube, das würde an der Stelle wirklich zu weit führen.
Da kann man dann ja das Urteil lesen.
Ja, das oder wenigstens mal die Pressemitteilung, dieses Jahr auch schon jeweils 10 Seiten lang, aber wirklich auch in einem sehr lesenswerten Stil abgefasst, fand ich zumindest, sind echt ein paar schöne, also auch einfach sprachlich schöne Sätze drin. Es ist nicht ganz einfach zu durchdringen, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch für alle Jurastudenten unter euch, denn sowas kann bestimmt auch gerne mal geprüft werden. Ich hoffe, das hat fürs Erste zur Klärung beigetragen und wir werden sicherlich auch in den kommenden Tagen auf Einspruch nochmal ein paar oder mindestens mal einen Gastbeitrag beheimaten, der das Ganze in seinen Implikationen für das Machtgefüge zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH feiner auseinanderdröselt.
Ja. Und der deine Meinung stützt, dass es hier um so lange 3 ging.
Ja, meine vorläufige Meinung. Gut.
Ja, jetzt kommen wir von den höchsten Höhen des Bundesverfassungsgerichts in die Niederung des Limburger Straßenverkehrs. Ja. Und ich schildere mal einen Fall, der wirklich sehr zu Herzen geht, der einfach auch hanebüchen ist in weiten Teilen, wenn man sich durch schriftliche Urteile dazu quält. Es geht einfach um die delikate Frage, ob 2 Vollzugsbeamte dafür verantwortlich sind, dass ein Serientäter auf freien Fuß kam und dabei eine Frau zu Tode fährt. Das ist ein Urteil, das der Bundesgerichtshof kürzlich gefällt hat. Also es ist sozusagen ein sehr komplexer Fall, der 2 Stränge beinhaltet. Und ich fange mal mit dem ersten offensichtlichen an, nämlich mit dem Serientäter, der jahrelang auf der Straße herumfuhr, große Unfälle verursachte, obwohl er niemals eben einen Führerschein gemacht hat. Ne? Also damit müssten wir mal anfangen. Und dann kommen wir auch zu den Vollzugsbeamten. Also dazu muss man wissen, dass ich übrigens jetzt hier nur eine sehr knappe Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes zu dieser konkreten Entscheidung vorliegen habe. Die ist extrem knapp, das muss man sagen, auch im Vergleich zu dem, was wir später bei wenigermiete.de zum Beispiel behandeln werden oder was wir jetzt hier beim Bundesverfassungsgericht gesehen haben. Auch an entscheidenden Stellen sehr knapp. Und was aber interessant ist, ist die unterinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Limburg.
Die ist alles andere als
die
knapp.
Die ist wirklich das glatte Gegenteil, 175 extrem enge Seiten. Also die sind voll, da hat sich jemand abgearbeitet. Das ist unfassbar an diesem Fall.
Ja, weil es ja auch ein sehr, ich glaube, ein Novum war. Ne? Also das Landgericht Limburg, das kann man ja vielleicht an der Stelle mal vorwegnehmen, hat halt gesagt, diese beiden Justizvollzugsbeamten verurteilen wir wegen fahrlässiger Tötung, weil sie diesen Typ in offenen Vollzug gesetzt haben und ihm damit die Möglichkeit gegeben haben, da diesen Unfall zu bauen, bei dem die Frau stirbt. Und das ist natürlich eine gewagte Konstruktion, die es so, glaube ich, noch nicht wirklich gegeben hatte. Und deshalb haben die sich da auch viel Mühe gegeben, das zu begründen. Auch wenn es, ja.
Und man hatte aber auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Richter dort auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Also, dass sie wirklich auch vielleicht, wie man als Leser dann auch sich selber die Haare rauft über das, was da eigentlich passiert ist. Das ist schon wirklich über weite Teilen echt irre. Also, das ist ein Mann, der jetzt knapp 50 ist, also Jahrgang 1970 geboren, der offensichtlich in ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen groß geworden ist. Die Mutter war sehr krank. Und der Vater wurde wegen eines Arbeitsunfalls auch zum Pflegefall. Ja, also ganz, ganz trauriges Schicksal. Der war gelähmt und gefesselt an Rollstuhl. Und das hat der 9-jährige Junge damals alles mitbekommen, ist dann eben gestorben. Also das scheint schon eine gewisse Traumatisierung in dieser Familie vorzuliegen. Und dann ist es eben so, dass er mit im Alter von 12 oder 13 Jahren auf die falsche Spur gerät, buchstäblich im Leben. Die Mutter kümmert sich um ihn und die zwei älteren Geschwister und hat aber zu dem Zeitpunkt einen holländischen Freund. Und dieser Freund scheint eben die Kinder zu missbrauchen, zumindest den Sohn zu missbrauchen und gleichzeitig aber eben auch auf die falsche Bahn zu bringen. Er ist nämlich derjenige, der diesem 12-jährigen Jungen das Autofahren beibringt. Ja. Und von da ab hat dieser Junge einen wirklich ziemlich pathologischen Wunsch danach, sich an das Auto, ans Steuer zu setzen, von wildfremden Autos durch die Straßen zu fahren, teilweise auch gezielt durch die Straßen zu fahren, also um Besorgung zu machen, zur Disco zu fahren, all das aber eben auch einfach so zu cruisen. Also es gibt eben auch Episoden, wo er sich mit einem Freund zusammentut, wo die Autos knacken, wo die einfach so durch die Straßen eben cruisen, und das geht über Jahre hinweg und er wird immer wieder natürlich aufgegriffen. Also das ist so eine ganze Litanei an Arrest, also Jugendarrest-Verfahren, die da laufen. Ne? Also der muss x-mal vor den gleichen Amtsrichter gekommen sein, vor dem gleichen Jugendrichter, der sich diesen Jungen immer wieder angeguckt hat, ganz klar analysiert hat, dieser Junge ist offensichtlich in seiner Reife verzögert, ja. Und am Anfang, das sieht man eben in diesem Urteil, wird noch, weil ewig zitiert wird, rauf und runter aus früheren Urteilen, wie sehr versucht wird einerseits dem Jungen da die Schranken zu weisen, aber insbesondere am Anfang das eben noch nicht besonders gelingt. Also es gibt Verwarnungen und dann kommt er mal in Jugendarrest und so weiter und so fort, aber er macht immer und immer weiter.
Ja, er wird, glaube ich, insgesamt 27 Mal verurteilt, da ist alles dabei, Trunkenheitsfahrt, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, natürlich jedes Mal zusammen mit Fahren ohne Führerschein, denn den hatte er ja sowieso nie. Es sind auch noch ein paar andere Straftaten dabei, es sind nicht nur Straßenverkehrsdelikte, aber bevorzugt solche. Ich glaube, es wird 8-mal Bewährung angesetzt, an der er mindestens 7-mal scheitert. Also so die klassische Laufbahn von jemand, der an der Justiz scheitert, aber irgendwie scheitert die Justiz auch an ihm.
Ich würde wirklich sagen, die Justiz scheitert an ihm. Das muss man wirklich echt sagen. Es ist wirklich bestürzend. Und auf der anderen Seite wird aber auch so deutlich, wie gesagt, wir waren ja leider bei den Verfahren nicht dabei, aber es muss tatsächlich jemand gewesen sein, und das muss jemand sein, der eine ziemlich einnehmende Persönlichkeit hat, der sowohl Richter als auch Vollzugsbeamte immer wieder überzeugte davon, dass er einsieht, dass er Scheiße gebaut hat, dass er sein Leben ändern will, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten möchte, dass er das bedauert. Dann versichert er immer wieder, dass er es nicht wieder macht, dass er einen Führerschein machen möchte. Dann ist er in einer Beziehung zu einer Frau, die er auch heiratet, dann sagt er, dass er wahnsinnig, diese Frau wahnsinnig liebt, sie nicht enttäuschen will. Übrigens, interessanterweise will er wahlweise seine Mutter nicht enttäuschen, die übrigens auch schwer herzkrank ist und sich um ihn kümmert. Und sagt auch immer wieder zur Entschuldigung, ich musste sozusagen für sie noch Erledigungen machen, ich musste deswegen mit dem Auto fahren, und auf der anderen Seite beteuert er, ich mache es nie wieder, auch um meiner Mutter nicht zu schaden. Das war eben früher sozusagen seine Entschuldigung, dann auch gegenüber seiner Ehefrau. Also ihr habe er versichert, dass er nie wieder Scheiße baut. Und deswegen kommt eben auch offensichtlich die Justiz nicht mit ihm klar, denn es geht immer wieder, wird ja dieser Bewährungsversuch gemacht. Und auch in diesem Fall war es eben so, also das letzte sozusagen, was dann das fast zum Überlaufen brachte, war ein Vorfall im Jahr 2013. Da war er übrigens auch schon stadtbekannt, also Polizisten haben ihn tatsächlich schon erkannt, wenn er im Auto saß. Er hat die unterschiedlichsten Autos genommen, war auch gar nicht auf eine Marke festgelegt. Und die Polizisten haben ihn schon mitunter erkannt, ja, wenn er am Steuer saß, und haben ihn dann gestellt. Es gab dann eben einen wichtigen Vorfall im Jahr 2013, wo man übrigens schon gesehen hat, also wenn man dann auch die Gerichtsakten dann liest oder das Urteil eben dazu liest, gibt es auch so wirklich so ein ganz krasses Crescendo. Ne? Am Anfang waren es eben nur die kleineren Vergehen und dann hat er immer wildere Sachen getrieben. Ne? Dann muss es wirklich zu filmreifen Szenen auf der Straße gekommen sein, ja, wo sich die Polizei ihm in den Weg gestellt hat und er hat das Polizeiauto gerammt von vorne und von hinten und ist über die Verkehrsinsel gegangen, Straßenschilder mitgenommen und umgenietet, hat sich auch dann, ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und er selber ist dann einfach ausgestiegen und rausgerannt. Also das ist wirklich einfach komplett bizarr und in diesem Jahr, im Jahr 2013, gab es eben zu einer Situation, wo er tatsächlich von Polizisten erkannt wurde, dann wurde eine Kontrolle versucht. Und er hat dann tatsächlich, ist auf die Polizistin, die ihn stellen wollte, zugerast und so, dass sie ausweichen musste. Und er ist dann, hat sich mit der Polizei tatsächlich eine riesige Verfolgungsjagd geliefert. Ja, da bei dieser Verfolgungsjagd im Jahr 2013 ist wirklich, also überraschenderweise, niemand zu Schaden gekommen. Aber er wurde eben gestellt, er wurde verurteilt und kam mal wieder in den Knast. Übrigens hat er im Laufe seiner Zeit tatsächlich 14 Jahre im Knast verbracht. Ja. Mhm. Also so, er war tatsächlich ein Bewährungsversager. So
ja, wurde es ja auch, da kommen ja dann jetzt auch nochmal demnächst mindestens 15 weitere dazu.
Ja,
aber dazu.
Dazu gleich. Dann kam es eben zu dieser Verurteilung und dann hatte er seine Strafe abgesessen zum größten Teil und es wurde eben diskutiert, ob er nun in den offenen Vollzug wechseln darf. Ja, das ist ja nicht untypisch, dass nach einer gewissen Zeit meist so 2/3 der Strafe, wenn sie abgesessen ist, darüber entschieden wird, ob der Straftäter so langsam wieder ins Leben integriert werden kann, auch ja, um ihm sozusagen schrittweise Wiedereingliederung zu ermöglichen. Ne? Das ist ja auch im Grunde genommen ein Ziel des Vollzugs, ist ja dann die Resozialisierung, wie es immer wieder heißt. Ne? Also das langsame Ranführen an ein normales Leben.
Ja, allerdings zwei Faktoren sind dabei natürlich immer zu berücksichtigen. Also einerseits klar eben der gerade von dir beschriebene Wunsch, den Täter irgendwie langsam wieder an die Gesellschaft zu gewöhnen. Auf der anderen Seite erstens Fluchtgefahr. Da hat man bei ihm gesagt, sehen wir keine. Er ist verheiratet, er hat ein Kind, er hat seine kranke Mutter hier. Es spricht nicht besonders viel dafür.
Ja, die war zu dem Zeitpunkt schon gestorben.
Okay, die war gestorben, aber er hatte die Frau, er hatte das Kind. Es sah jetzt nicht unbedingt so aus, dass er sich jetzt ins Ausland absetzt, um den Rest seiner Strafe da zu entgehen. Es gibt natürlich auch noch einen zweiten Grund, der gegen den offenen Vollzug sprechen kann. Missbrauchsgefahr. Ja, also wenn man quasi das frühere Rauskommen aus dem Gefängnis und Klammer auf, man ist ja nicht komplett raus, man muss sich dann ja auch mitunter abends oder nach ein paar Tagen oder wie auch immer das im Einzelnen ausgestaltet ist, wieder melden, Klammer zu, ja. Aber wenn man jedenfalls diese Möglichkeit schon mal rauszukommen, phasenweise natürlich absehbar nutzen wird, um einfach wieder neue Straftaten zu begehen, dann sollte natürlich der offene Vollzug auch nicht angeordnet werden. Hier kam man augenscheinlich zu dem Ergebnis, dass man den anordnen könne. Jedenfalls wurde er angeordnet.
Ja, also das passiert ja natürlich auch nicht einfach nur so, ne, sondern es gab natürlich ein langes Gespräch mit dem Zeugen K, wie es immer heißt, also mit dem Täter eben. Da wurde viel diskutiert, darüber gesprochen, ob er ein Suchtverhalten hat, ja, wie seine soziale Situation ist, wie verankert er ist im Leben, hat er einen neuen Job, hat er Perspektiven, all das wurde diskutiert und offensichtlich ist es diesem Mann schon wieder gelungen, damals selbst hartgesottene Vollzugsbeamte für sich einzunehmen, denn er hat wirklich, also wenn man das so liest, was dann niedergeschrieben wurde, das Blaue vom Himmel gelogen. Er hat einfach behauptet, er habe niemals, also er würde so gut wie nicht trinken, dabei war er x-mal auch tatsächlich mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Er sagte, er hat keine Suchtprobleme, auch das war gelogen. Dann hat er allen Ernstes behauptet, seitdem er 12 ist, fährt er regelmäßig Auto und hat bis auf einen Unfall niemals tatsächlich etwas, einen Unfall erlebt. Also all das war wirklich von vorne bis hinten gelogen. Der Polizeibeamte, der das auch alles niedergeschrieben hat, hat auch tatsächlich in Erwägung gezogen, naja, der Mann hat natürlich eine lange Historie, 14 Jahre im Knast, laufen nicht spurlos an ihm vorbei. Natürlich weiß er, was er zu sagen hat und trotzdem hat der Polizist das Wohlwissen ihm geglaubt und ein positives Zeugnis quasi ausgestellt. So, und dann kam es zu einer Telefonkonferenz oder einer Besprechung jedenfalls, wo die beiden Angeklagten, die beiden Vollzugsbeamten tatsächlich die Entscheidung getroffen haben. Das war eben einmal die stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt und dann auch nochmal der Leiter des offenen Vollzugs, der eben außerdem noch dafür zuständig war, zu kontrollieren, ob tatsächlich diverse Weisungen und Auflagen, die dem Mann gemacht wurden, auch eingehalten wurden. So, und dann kam er also in den offenen Vollzug.
Wohlgemerkt, die entscheiden so ein bisschen nach Aktenlagen, ne? Also die haben sich quasi das Protokoll dieses Gesprächs angeschaut und auch, was es halt sonst noch so an Akten über den Mann gab, haben aber die offenkundigen Unrichtigkeiten in diesem Protokoll oder auch die Nachfragen, die hätten gestellt werden müssen, aber nicht gestellt worden sind, durch den Polizisten, weiß man nicht so genau, irgendwie stehen lassen. Jedenfalls hat das diesen beiden nicht etwa Anlass gegeben, nachzufragen oder den offenen Vollzug abzulehnen, sondern sie haben ihn bewilligt.
Ja, und in diesem offenen Vollzug macht er das, was er eigentlich schon immer gemacht hat, sich bei nächstbester Gelegenheit ein Auto zu schnappen und durch die Gegend zu fahren. Ja, und das, also und? Wirklich auf so eine dreiste Art und Weise. Der hatte zum Beispiel, als er dann, er hatte einen Autoschlüssel an seinem Schlüsselbund, ja. Also den, das hat er nicht für nötig gefunden, den mal zu verstecken, hat aber auch nichts gemacht, weil es hat ja eh niemand entdeckt. Also immer wenn er dann abends wieder zurückgekommen ist, wurde er zwar nach seinem Tag gefragt, aber es wurde niemals gefragt, wie war es denn eigentlich? Bist du mit dem Bus gefahren? Wie bist du hingekommen zu der Arbeit, wo er dann tätig war oder zu seiner Frau, die auch ziemlich weit weg wohnte? Das wurde nie nachgefasst, es wurde nie nach Tickets gefragt, es wurde nie nach Taxifahrten gefragt und es wurde vor allen Dingen nicht der Autoschlüssel am Schlüsselbund entdeckt.
Bei einem dutzendfachen Bewährungsversager, der wieder und wieder gelogen hat, der genau dieses Spiel einfach schon zig Male durchgespielt hat, entscheidet man also erst, ja klar, ist ein Fall für einen offenen Vollzug und dann kontrolliert man das auch nicht weiter und er fährt natürlich mehr oder weniger täglich Auto, ne? Nicht nur das eine Mal, wo es dann am Ende knallt, sondern sein Kennzeichen wird ja, er fährt mit einem Auto, dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieses Kennzeichen wird von einem Erfassungsgerät an der Autobahn gescannt und zwar eben immer wieder und die Polizei ist dann aber erstmal nicht in der Lage, das Auto anschließend zu lokalisieren und nachdem das aber etliche Tage in Folge geschieht, denken sie sich, naja gut, da müssen wir jetzt mal was machen, da stellen wir quasi schon eine Streife bereit und wenn dann das nächste Mal da wieder dieses Auto mit diesem Kennzeichen vorbeifährt, dann wollen wir aber doch mal sehen, wer da drin sitzt. Und so kommt es.
Ja, und dann haben wir wieder das gleiche Schema. Jetzt sind wir übrigens im Jahr 2015. Also es ist schon eine geraume Zeit vergangen, aber es passiert im Grunde genommen genau das Gleiche, was bei seiner letzten dramatischen Autofahrt passiert ist, bevor er eingebuchtet wurde. Er liefert sich nämlich wieder eine wahnsinnige Verfolgungsjagd mit der Polizei, wechselt Spuren, gerät auf die Gegenfahrbahn. Autobahn wird zum Geisterfahrer. Es ist wirklich bei extrem hoher Geschwindigkeit. Also es ist ein unfassbar rücksichtsloses und gefährliches Vorgehen. Und diesmal ist es auch so, dass einige ausweichen können, aber eine junge Frau, 21 Jahre alt, eben nicht. Und dann kommt es zu einem Verkehrsunfall und die Frau verstirbt kurze Zeit später, der also so dramatisch ist, dass sie die Sache nicht überlebt. Er, der Täter, bleibt im Auto sitzen, wird dann dargestellt von der Polizei, offensichtlich von einem Polizeibeamten, auch das geht aus dem Urteil hervor, der wahnsinnig aufgebracht ist, der ihn niederschreit und zur Sau macht, um es mal deutlich zu sagen, einfach für das, was er da angerichtet hat.
Ja, wir kommen nicht rein.
Ja, aber ich meine auch vor diesem, also was es da an dramatischen Situationen gegeben hat, ne?
Ja, es gab ja auch viel Kritik an der Polizei, ne, dass die ihn verfolgt haben, weil eigentlich in solchen Situationen heißt es, sollte man die Leute fahren lassen, weil halt durch die Verfolgung die Gefahr für Dritte so groß ist, die sich ja hier auch dann tatsächlich verwirklicht hat.
Genau, und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass diesem Mann der kurze Prozess gemacht wird, das muss man wirklich sagen, also innerhalb kürzester Zeit, also oder jedenfalls relativ schnell, ne, der Unfall ist im Januar 2015, innerhalb, also binnen Jahresfrist wird er rechtskräftig verurteilt und zwar wegen Mordes. Mhm. Ja, also der Mann, Mord wegen gemeingefährlichen Mitteln, die er angesetzt hat, eben das Auto, das ist also in diesem Fall wirklich eine klare Sache, der bekommt eben jetzt lebenslang. So, und das, was jetzt eben das der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, war die nachgelagerte Frage, nämlich was müssen denn jetzt eigentlich, wie müssen sich die Vollzugsbeamten verantworten, die entschieden haben, dass er in den offenen Vollzug darf.
Ja,
und eben nicht dafür gesorgt haben, dass tatsächlich die Auflagen eingehalten werden.
Ja, und Antwort des BGH, gar nicht.
Also, ja, und das, muss man sagen, steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was das Landgericht Limburg gesagt haben. Die haben eben auf 175 Seiten sehr detaillierte Ausführungen gemacht und haben sich regelrecht reingesteigert. Und es geht natürlich um die fahrlässige Tötung. Das können wir hier vielleicht einfach einmal durchprüfen, wie es sich auch gehört. Aber das kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen. Deswegen können wir das hier mal machen. Also die fahrlässige Tötung eben in Paragraph 222 geregelt, hat ja verschiedene, weil es eben auch so eine besondere Konstellation ist, ne? Die beiden Vollzugsbeamten saßen ja nicht selber am Steuer, haben ja nicht dafür gesorgt, dass die Frau tot ist, sondern sie haben quasi nur die Bedingungen gesetzt, ja. Und da ist es eben, prüft eben das Gericht, das Landgericht Limburg, sehr detailliert, ob eine Pflichtwidrigkeit vorgelegen hat. Die muss eben auf Seiten der beiden Vollzugsbeamten vorliegen. Ne? Also die müssen im Grunde genommen ihre Pflichten vernachlässigt haben, gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen haben, die eben die Allgemeinheit schützen sollen. Das war ihre Aufgabe. Ne? Als Vollzugsbeamte geht es eben einerseits darum, natürlich die Leute wieder einzugliedern, zu resozialisieren, aber auf der anderen Seite darf natürlich die Allgemeinheit nicht gefährdet werden. Das ist ja immer die Abwägung zwischen der diese Leute, diese Vollzugsbeamten eben stehen, wenn sie diese Entscheidungen zu treffen haben.
Und bei dieser Entscheidung gibt es natürlich einen weiten Ermessensspielraum, den muss es auch geben, denn das ist natürlich immer eine Entscheidung, bei der mindestens mal eine kleine Restunsicherheit verbleibt.
Das ist eine Prognose, genau, ne? Man weiß es eben
nicht. So, aber hier hat das LG Limburg halt gesagt, also diese Entscheidung, die war einfach so eklatant und so schreiend falsch und so wirklich einfach unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt irgendwie zu rechtfertigen, dass wir halt sagen, da ist auch ein großzügig zu bemessender Ermessensspielraum überschritten. Dieser Mann hat die erste, die zweite, die dritte und die hundertste Chance verstreichen lassen. Es sprach eigentlich nichts dafür und alles dagegen, dass er diese Möglichkeiten des offenen Vollzugs jetzt irgendwie nutzen würde, um halt da auf den rechten Pfad zurückzukehren.
Das fand ich übrigens auch eine ganz interessante Stelle in dem Urteil. Ne? Da wird ja immer davon gesprochen, dass der Täter eben ein Bewährungsversager war. Ne? Mhm. Also er war einfach nicht in der Lage, eine Bewährung vernünftig zu Ende zu bringen. Die ist immer dann abgebrochen worden und wurde dann eben verkürzt. So, und das fanden die, ich fand das schon ziemlich krassen Ausdruck, und selbst den fand aber das Landgericht noch zu bagatellisierend. Ja, es ist eine bagatellisierende und das Ausmaß völlig verkennende Bezeichnung, die Bezeichnung Bewährungsversager. Tatsächlich war er offenkundig ein unbelehrbarer Rechtsbrecher. Ja. Also insofern war er in vielfacher Hinsicht bewährungsunfähig.
Ja. Ja, der weder durch Strafe noch durch Auflagen oder Weisungen in der Vergangenheit erreicht werden konnte, noch zu erreichen ist. Ja. Ja, und so, also man muss ja sagen, diese Einschätzung hat sich ja durchaus bestätigt. Und dann ist aber eben natürlich noch die, also
so. Genau, um das vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, also es muss eben eine Pflichtwidrigkeit vorliegen, ja, die haben sie hier eben bejaht. Es muss der Erfolgseintritt, so sagen immer dann die Juristen ein wenig euphemistisch, der Erfolgseintritt ist eben sozusagen die, also der Tod dieser,
der tatbestandliche Erfolg der fahrlässigen Tötung, also der Tod
der Frau, der muss vorhersehbar und vermeidbar gewesen sein. Und auch da sagt das Gericht, na klar, also es stand dem Typen quasi auf der Stirn geschrieben, dass er das Gleiche nochmal machen würde.
Ich meine, der ist schon vor der Polizei geflüchtet und hat dabei schon Dritte gefährdet, dann ist es nicht so abwegig. Also natürlich nicht, muss man jetzt nicht vorhersehen, dass exakt diese Frau an exakt diesem Ort sterben wird, das kann man natürlich ohne Kristallkugel nicht, aber sozusagen, dass der sich wieder unerlaubt hinter ein Steuer setzen wird, dass er wieder vor der Polizei flüchten wird, falls sie ihn sieht, und dass er dabei wieder Dritte gefährden wird und dass es dabei auch potenziell zu einem tödlichen Unfall kommen kann, all das, meint das Landgericht Limburg, hätte man eigentlich schon vorhersehen können.
Insofern war das also alles auch kausal, und es muss den Tätern auch zurechenbar sein. Das ist übrigens immer dann der Fall, wenn hier so eine Garantenstellung vorliegt. Ne? Also die beiden Vollzugsbeamten waren eben für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig, und deswegen hatten sie da eine ganz besondere Stellung und hätten alles tun müssen, um die Gefahr zu bannen. Ja. Und dann, also im Grunde genommen haben wir es von da an durchgewunken, der BGH tut genau das Gegenteil, und leider, wie gesagt, da sind wir wieder bei meinem Bedauern, dass es wirklich eine extrem kurze Pressemitteilung ist. Die sagen eben leider nur das, nämlich, dass ein atypischer Verlauf war und niemand damit rechnen konnte. Also die widersprechen im Grunde dem Landgericht Limburg diametral, sagen, das war hier so unvorhersehbar, das können wir den beiden nicht zurechnen.
Ja, also sie sagen, sie legen sich schon da, die Pressemitteilung ist nicht nur kurz, sondern auch noch ein bisschen verwirrender. Also erst legen sie sich irgendwie schon gar nicht so richtig fest, oder es wird nicht so ganz klar, ob sie jetzt sagen, die Entscheidung war falsch, bloß das Ergebnis hat man nicht vorhersehen können, oder ob sie sagen, die Entscheidung war als solche schon in Ordnung, weil sie sich halt innerhalb des Ermessensspielraums bewegt hat.
Ja, den Beurteilungsspielraum war nicht überschritten.
Ja, und jedenfalls war im Übrigen auch das Ergebnis überhaupt nicht vorhersehbar. Tja, da hat man jetzt halt so ein bisschen das Problem, wie gesagt, wir haben dieses ellenlange LG Limburg-Urteil gelesen, was da wirklich also einen ganzen Berg an belastendem Material irgendwie zusammenträgt, und dann halt die Dürre PM des BGH daneben, und da muss man sagen, da wirkt sie erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar, die PM des BGH. Mag durchaus sein, dass sich ein anderes Bild ergibt, wenn man mal das ganze BGH-Urteil liest. Die machen sich ja schon auch Gedanken bei dem, was sie so tun. Aber ich bin wirklich mal gespannt, denn es kann sich ja alles nur auf Wertungsebene abspielen. Der BGH bestreitet ja nicht die vom Landgericht Limburg festgestellten Tatsachen. Also die Tatsache, dass der Typ das schon 1000 Mal vorher so gemacht hat, dass der x-mal vorbestraft war, das und so weiter und so weiter. Ne? Sondern es kann sich ja nur auf der Wertungsebene abspielen, auf der Rechtsanwendungsebene, und naja, da, wie gesagt, da bin ich halt mal gespannt. Klar, es ist natürlich schwierig, es gab natürlich dann auch direkt den Einwand, mein Gott, wenn dieses Urteil so stehen bleibt, dann haben viele gesagt, ist das gleich die Abschaffung des offenen Vollzugs,
also weil das
dann
Landgericht
traut sich ja keiner
Limburg,
mehr.
Ne?
Ja, genau, weil dann trauen sich ja die armen JVA-Beamten nicht mehr, die Leute in offenen Zug zu versetzen, wenn sie am Ende möglicherweise selber dranhängen, ja. Wobei ich halt finde, also ich weiß es nicht, nur weil man in einem solchen Extremfall, wo wirklich alles dagegen sprach, jemand auch mal zur Verantwortung zieht, kann das ja jetzt meines Erachtens nicht unbedingt heißen, dass dann deshalb keiner sich jemals mehr traut. Also weißt du, sonst hat man einfach einen Job verfehlt eventuell.
Die wurden übrigens für 9 Jahre auf Bewährung verurteilt. Ne?
Monate.
Entschuldigung,
also, ja, 9 Jahre gibt es nicht auf Bewährung. Also nee. Genau, es war auch noch nicht mal letztlich so. Ne? Also klar, ist natürlich unschön, na Makel, aber sie hätten jetzt noch nicht mal selber in den Knast gemusst.
Wobei natürlich das Wichtigste Die wichtigste Nachricht natürlich ist, dass der Mann, der Täter selber wegen Mordes sitzt. Ne? Das ist schon das, was einen natürlich dann, was die wichtigere Nachricht ist. Und bei dem anderen kann ich mir gut vorstellen, dass es schon ein Warnschuss war, der auch gehört wird. Denn was man hier tatsächlich sagen muss, ist natürlich, dass also man berechtigte Zweifel an der Entscheidungsfindung in der Justizvollzugsanstalt haben kann. Ne? Und wenn das dazu führt, dass jetzt in Zukunft noch genauer hingeguckt wird, so wäre zumindest da ein wichtiges Zwischenziel erreicht.
Ja, das ist schön gesagt. Es gab aber übrigens auch noch das Argument, naja, es sei ja auch ein bisschen unfair, weil wenn jetzt ein Richter zum Beispiel in einem ähnlich absurden Fall Bewährung anordnet und der Straftäter dann in der Bewährungszeit, sagen wir mal, irgendjemand umbringt oder sonst irgendein Verbrechen begeht oder so, dann ist der Richter dafür nicht zu belangen, es sei denn, ihm ist gleichzeitig auch Rechtsbeugung vorzuwerfen, also er hat das nicht nur grob fahrlässig vielleicht diese Bewährung angeordnet in einem ungeeigneten Fall, sondern er hat sogar vorsätzlich das Recht verletzen wollen und dieser Nachweis ist so gut wie nie zu führen und deshalb sei es doch so ein bisschen inkonsequent, wenn man hier diese strukturell vergleichbare Entscheidung der JVA-Beamten, jemand in den offenen Vollzug zu versetzen, unter leichteren Voraussetzungen quasi ihnen dann zum Vorwurf machen könne. Ja, I don't know, ob mich das überzeugt, das Argument, aber es ist jedenfalls ein Argument, was auch, glaube ich, in dem Zusammenhang mal erwähnt sein sollte. Ja, okay, das reicht dann aber, denke ich, auch zu diesem traurigen Fall und wir tragen vielleicht nochmal was nach, wenn es die vollen Urteilsgründe des BGH dann gibt.
Ja, und jetzt dürfen wir endlich mal wieder Markus Jung bei uns begrüßen, den Kollegen aus dem Wirtschaftsressort der Tageszeitung. Hallo Markus.
Hallo Corinna, grüß dich. Hallo Konstantin.
Ja, long time no talk. Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, und Markus haben wir uns extra beiseite gezogen, weil nämlich heute ja auch ein besonderer Tag in Sachen Legal Tech ist, also jener neuen Dienstleistung, die sich jetzt durch das Internet gräbt und den Verbraucherschutz verbessern möchte. Und da ist Markus natürlich ein ausgewiesener Experte. Vielleicht mal kurz vorab deine Einschätzung. Knallerurteil, große Überraschung oder wie würdest du es sehen?
Wichtigstes Urteil für Legal Tech, definitiv. Also der Milestone Case, wenn man so sagen würde, wie ein Jurist das sagen würde.
Ja, sehr schön. Also dann erklären wir vielleicht erstmal, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich um eine Internetseite, wenigermiete.de. Vielleicht hat die ja schon der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörer, sich mal angeguckt. Da werden nämlich den Mietern besondere Möglichkeiten gegeben, sich gegen die Vermieter zur Wehr zu setzen. Das soll im Wesentlichen, ist das so eine Mietpreisbremsen-Kalkulation. Ne? Also man kann, da gibt es so eine Suchmaske, wo man zum Beispiel mal eingeben kann den Betrag seiner Miete und dann wird ausgespuckt, ob man zu viel zahlt oder zu wenig. Zu wenig wahrscheinlich im Zweifel eher nicht, ne? Sondern inwieweit das mit der Mietpreisbremse konform läuft. Und dann gibt es, aber dabei bleibt es natürlich längst nicht stehen, sondern das ist ein Unternehmen, das dahinter steht, das dann auch die Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher übernehmen möchte. Konkret geht es um das Unternehmen LexFox. Ja. Und das ist natürlich etwas, was ja Rechtsanwälten ein bisschen Dorn im Auge ist. Das ist natürlich die Konkurrenz schlechthin. Ja, also das den Verbrauchern so einfach wie möglich zu machen, ist ja etwas, was eigentlich auch Rechtsanwälte machen wollen. Und die graben jetzt eine ganze Menge Kundschaft ab und auch die Wohnungsbaugesellschaft, die da im konkreten Fall betroffen war, der gefiel das auch nicht so recht. Ne?
Ja gut, es gibt halt zwei Fronten. Natürlich, wie du eben schon gesagt hast, die eher kleineren, verbraucherorientierten Anwälte, die werden sich fragen, durch diese Legaltech-Angebote, wer kommt denn dann noch zu mir? Das ist die eine Front, die da sicherlich aufgemacht worden ist über die Jahre. Und die andere ist, wir reden heute über ein Mietthema, aber wir müssen natürlich vor allen Dingen in der Breite auch eher über Fälle reden, wie beispielsweise Fluggesellschaften, wo es um Verspätungen geht, um Flüge, die nicht stattfinden. Die argumentieren ja, dass durch solche Legal Tech-Angebote, am bekanntesten sind sicherlich Flightride, AirHelp, tatsächlich im sogenannten Schadensmanagement wahnsinnige Kosten und Aufwand für die entstanden ist. Und das sehen wir jetzt natürlich auch im Mietbereich. Es gibt ja noch andere Angebote. Hartz-IV-Bescheide können beispielsweise geprüft werden, aber auch Bußgeldbescheide, wenn du geblitzt wirst. Also ganz unterschiedliche Dienstleistungen, die wir da sehen. Und heute tatsächlich bei wenigerdemiete.de im Vordergrund Mietpreisbremse, Schönheitsreparaturen, hohe Miete etc., also die klassischen Streitigkeiten, die es eigentlich im Mietverhältnis gibt.
Und erklär doch nochmal ganz kurz, wie werden denn die Streitigkeiten denn dann durchgesetzt? In welcher Konstellation treten dann diese Unternehmen auf?
Also wie du eben schon geschildert hast, ich komme als Verbraucher, als Mieter mit dem Gedanken, ich zahle mutmaßlich zu viel Miete auf das Angebot, auf die Angebotsseite von wenigermiete.de, ehemals mietright.de hießen die, haben sich dann umformiert. Und da gibt es eine Suchmaske, beziehungsweise eine Maske, in der man seine Daten eingeben kann. Dann wird mit Algorithmen durchforstet auf Grundlage sogenannter Mietspiegel. Das sind ja Daten, die die Kommunen rausgeben zur sogenannten Vergleichsmiete, in dem du es relativ schnell ersehen kannst. In dem Viertel, in dem ich lebe, zahle ich jetzt deutlich über der Vergleichsmiete, also das, was meine anderen Mieter um mich herum für vergleichbare Wohnungen zahlen, oder liege ich deutlich drunter? Wenn ich deutlich drunter liege, dann habe ich einen guten Schnitt gemacht, dann gibt es wahrscheinlich auch überhaupt keinen Bedarf, solche Legal Techs oder auch einen auf Mietrecht spezialisierten Anwalt aufzusuchen. Kommt man aber zu dem Schluss, und in den Fällen, in denen wenigermiete.de natürlich aktiv wird, ist das so, dass die Leute argumentieren, wir zahlen für das, was wir faktisch nutzen, also unsere Wohnung, zu viel Geld nach dem Mietspiegel, und dann kommt es zu dieser Auseinandersetzung. Deine Frage, was passiert dann, wenn ich das rausfinde? Ja, ich erteile gewissermaßen wenigermiete.de das Mandat, ich gebe meine Daten weiter und trete Ansprüche, die ich aus meinem Mietverhältnis habe, gegen meinen Vermieter an wenigermiete.de ab. Und die gehen erstmal natürlich außergerichtlich ins Benehmen mit meinem Vermieter und schauen, wie gesprächsbereit er ist, natürlich.
Ja. Also das ist ja das gute alte Inkasso-Denken, das einem ja tatsächlich als Verbraucher eigentlich immer einen Schauer über den Rücken schicken lässt, weil man eigentlich diese Inkasso-Unternehmen hast.
Weil du immer sowas wie Moskau-Inkasso natürlich
hast. Ja, na, sowas, oder ne? Diese ganzen Abmahnvereine.
Ja, und weil ja auch doch die generelle Konstruktion des Inkassos, zumindest so wie man es irgendwie im Kopf hat, eher die ist, dass ein großes Unternehmen die kleinen Kunden per Inkasso eben zur Kasse bittet. Und hier sind ja die Vorzeichen so ein bisschen umgekehrt. Hier sind es ja die einzelnen Mieter, die ein Inkasso-Unternehmen, denn ein solches ist wenigermiete.de, beauftragen, ihre Ansprüche, die sie zu haben meinen, gegen den Vermieter geltend zu machen oder sinngemäß, du sagtest das gerade schon, gegen die Fluggesellschaft die Ansprüche geltend zu machen, wenn wir jetzt über Flightright reden. Das kann man natürlich trotzdem auch so machen. Es steht ja nirgendwo im Gesetz, dass Inkassos irgendwie nur für ein Unternehmen eingesetzt werden dürften. Aber es ist schon eine ganz interessante Zweckentfremdung, Fragezeichen dieser Rechtsform.
Ja, also sicherlich hat Legal Tech insgesamt dazu beigetragen, das ist ja auch die ganz starke Argumentation der Anbieter, der Gründer. Wir schaffen Verbraucherrechtsdurchsetzung, wo sich der Staat oder auch Anwälte eventuell in der Breite zurückziehen, weil wir müssen uns mal eigentlich vergegenwärtigen. Wir reden da über Streitigkeiten, die im Regelfall in einem dreistelligen, vielleicht auch mal im vierstelligen Bereich liegen. Für eine Erstberatung bei einem Anwalt wird häufig auch schon ein dreistelliger Betrag fällig. Es hat sowas mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu tun. Deswegen ist natürlich die Argumentation der Anwälte am gewissen Punkt, wir verlieren das Geschäft, auch hinfällig, weil Legal Techs ja in die Bereiche reingehen, in denen eventuell die Arbeit für den Anwalt selbst nicht mehr profitabel ist, weil das zu kleine Forderungen sind, und natürlich auch andersrum die Verbraucher sagen können, wir sind jetzt nicht bereit, 200, 300 Euro für ein Erstberatungsgespräch zu führen, für einen Betrag, der vielleicht nur 100 Euro drüber liegt. Und da in diese Lücke stoßen diese Inkasso-Dienstleister und die Legal Techs natürlich rein. Ne?
Weil sie nämlich keine Gebühren für eine Erstberatung verlangen und weil sie auch überhaupt, was die Kostenstruktur angeht, ganz anders funktionieren als Rechtsanwälte. Ja. Magst du das an der Stelle mal eben erklären?
Ja, gängigerweise eigentlich, es gibt im Üblichen mehrere Konstruktionen, und die gängigsten sind tatsächlich Inkasso-Dienstleister, der sich, wenn dann die Leistung durchgesetzt wird, der Anspruch, ein Erfolgshonorar, da kommen wir gleich noch zu einem Folgeproblem, zusichern lässt. Also die Forderung, die er durchsetzt, die hat dann einen bestimmten Wert X, und von diesem Wert nehme ich mir halt vorher, indem ich das schon mit dem Verbraucher, mit dem Kunden vereinbare, sagen wir mal 30% weg. 30% ist beispielsweise eine Summe oder eine Hürde, die wir sehen bei den ganzen Dieselklagen, wo die großen bekannten Anbieter, die auch Inkassodienstleister sind, auch sagen, wir fechten für euch diesen Fall durch gegen VW oder auch die anderen Hersteller. Und am Schluss, wenn es darum geht, so und so viel Geld kriegst du für dein Auto zurück, nehmen wir uns die 30% von dieser Summe.
Aber eben nur dann, ne? Und ja, im Vorhinein, also wenn das anders läuft, ne, wenn die nicht erfolgreich sind, dann gibt es eben auch nichts für die
Inkassodienstleister. Ist nichts, genau. Und deswegen dann die zweite Variante, Prozessfinanzierung, denn die vorfinanzieren natürlich deinen Prozess, weil du hast dann ja, wenn du die Forderung abgetreten hast als Kunde, gar keine Probleme mehr. Du bist dann nicht derjenige, der für Gerichtsgebühren, für Anwaltsgebühren einstehen muss. Die operieren im Regelfall natürlich auch mit Vertragsanwälten, mit Partneranwaltschaften, Partnerkanzleien. Es gibt aber auch vereinzelt Legal Techs, die zwar als Inkassodienstleister auftreten, aber daneben eine separat zugeschaltete Rechtsanwaltskanzlei betreiben. Da denke ich beispielsweise an Legal Tech aus Bremen, Rightmart, das sich darauf spezialisiert hat, Hartz-IV-Bescheide zu überprüfen, sehr erfolgreich da ist.
Also zum einen hast du kein Risiko. Klar, wenn du gewinnst, musst du halt ein bisschen was von deinem Gewinn abtreten, aber das scheint offenbar vielen Leuten unterm Strich eine ganz vorteilhafte Rechnung zu sein. Und es ist natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen so ein kulturelles Ding. Weißt du, wenn du jetzt einen Mietrechtsanwalt, ja, da musst du erstmal einen kennen, du weißt nicht, wer gut ist, dann musst du den anrufen, dann musst du da vorbeikommen. Wohingegen das hier, das ist ja fast schon so etwas wie die Gamification der Rechtsdurchsetzung. Ja, du gehst auf diese Seite, die heißt weniger Miete, okay, dann wird die sich wohl irgendwie damit auskennen, wie man halt weniger Miete zahlt. Und dann klickst du dich da durch so ein paar einfach zu navigierende Dialogfelder durch und erteilst einen Auftrag und bist fertig. Also es ist, glaube ich, die Hemmschwelle ist einmal deshalb niedriger, weil du kein Kostenrisiko hast und dann auch noch, weil es einfach angenehm irgendwie in der Handhabung ist.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass aber nicht alle es gut finden, also Verbraucher natürlich offensichtlich schon, aber es gab ja doch einige Stimmen, die sich dagegen gewehrt haben. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie es in dem konkreten Fall weiterging. Also hier hatte sich tatsächlich, es ging um einen konkreten Fall, hier hatte sich jemand festgestellt, ich zahle 14 Euro im Monat zu viel Miete. Der hat seine Rechte abgetreten und dann ist das Unternehmen, also Lex Fox, auf die Wohnungsbaugesellschaft zugegangen und wollte dann das Geld erstreiten.
Ist gescheitert, die außergerichtliche Einigung, dann ging man zum Gericht. Erste Instanz lief durch und in der zweiten Instanz, das ist dann das Landgericht Berlin gewesen, ist man eigentlich zu den grundlegenden Fragen gekommen, ist das, was Lex Fox oder hier wenigermiete.de anbietet, überhaupt noch durch die Inkassodienstleistung als solche gerechtfertigt oder gedeckt oder geht man dann schon im Bereich der unzulässigen Rechtsberatung? Und dann kommen wir zu der Folgethematik, sehr schnell, über die Konstantin und ich eben gerade kurz gesprochen haben. Stichwort, man nimmt ein Drittel sich später von dem, was man erstreitet. Da reden wir halt über ein Erfolgshonorar. Und da gucken Anwälte sehr genau drauf, weil Anwälten ist es nach der Berufsordnung, in Klammern PRAO, Klammer zu, nämlich verboten, Erfolgshonorare zu vereinbaren, entgegenzunehmen, die auch weiterzureichen. Also eine ganz hohe Hürde. Und da reagieren die schon sehr allergisch, die Berufsverbände. Und in Berlin, Konstantin hat ja über die beiden Fälle, es gibt ja mehrere Fälle in Berlin, die sehr hoch gegangen sind von wenigermiete.de, auch schon mal dezidiert geschrieben, unterschiedliche Entscheidungen von verschiedenen Kammern. Die einen, die sehr proaktiv sich auf Seite der Inkassodienstleister, der Legal Techs gestellt haben und gesagt haben, das ist für uns noch Inkasso, das ist gedeckt, das ist keine unzulässige Rechtsberatung. Wir sehen hier auch, Stichwort Aktivlegitimation, eine Klagebefugnis, weil die ja gewissermaßen eine fremde Forderung im eigenen Namen geltend machen als Inkassodienstleister. Währenddessen natürlich auch andere Kammern gesagt haben, wir sehen da große Probleme, wir sehen das nicht mehr gedeckt durch die Inkassodienstleistung, die ihr angemeldet habt nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Das Rechtsdienstleistungsgesetz wird uns hier in dem Fall auch noch ganz intensiv beschäftigen, das ist ein ganz wichtiges Gesetz in dem Kontext. Und haben dann das auch scheitern lassen an der Klagebefugnis. Und das ist letztendlich der Fall, der jetzt auch beim BGH gelandet ist. Wenigermiete.de hat die Forderung geltend gemacht. 24 Euro im Monat sind es gewesen, laut Berliner Mietspiegel, die der Verbraucher, der Mieter zu viel gezahlt hat. Aber eigentlich geht es darum, weniger um die Frage, hat er zu viel gezahlt oder nicht, sondern eher die Frage, können Anbieter wie wenigermiete.de solche Angebote tatsächlich noch bei den Anbietern.
Genau, also wurde die Forderung wirksam abgetreten letztendlich. Ne? Also durfte tatsächlich die tätig werden oder muss man als kleiner Mieter vor Gericht ziehen und womöglich bis zum BGH sein Recht da durchfechten? Ne? Ja. So, und nun, was hat der BGH gesagt?
Ja, also beim Bundesverfassungsgericht sagt man ja immer dieses Ja-Aber-Formel. Und heute kann man es eigentlich so runterbrechen. Der BGH stärkt zwar den Legal Text massiv in der Breite den Rücken. Er sagt aber, in dem konkreten Fall, wenn man das jetzt unter ein Brennglas legen würde, ist es gerade noch eine Inkassodienstleistung, was weniger Miete.de anbietet. Man muss dann sicherlich nochmal sehr genau schauen. Das Urteil ist aus BGH-Sicht sehr umfangreich begründet, sehr ausführlich haben sich die Richter damit beschäftigt, hat deutlich über 100 Seiten, wie ich schon gehört habe. Und auch die Pressemitteilung ist verhältnismäßig lang für eine BGH-Presse.
Fast 10 Seiten lang. Ist
und was. Allein schon die auch die Normen, die damit angefügt werden, also Konstantin hat es ja eben auch schon angesprochen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass der Senat auch mit einer sehr erfahrenen Vorsitzenden sich damit auseinandergesetzt hat. Also wollte denn eigentlich der Gesetzgeber erreichen mit diesem Rechtsdienstleistungsgesetz, als er die Novelle, die jetzt auch 11 Jahre zurückliegt, durchgeführt hat?
Gott, 11 Jahre ist das schon her.
Und da steht drin, dass eigentlich der damalige Reformgesetzgeber ganz bewusst gesagt hat, ein Ziel dieser Novelle ist, ich zitiere aus der Pressemitteilung, einen grundlegend an den Gesichtspunkten der Deregulierung und Liberalisierung ausgerichteten Neugestaltung des Rechts, der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen. Ja, super, wieder viel Nominalstil, viel Substantivierung, das, was man Jura natürlich irgendwie immer liebt und für was wir Journalisten hier im Haus immer versuchen zu vereinfachen. Kurzum, der BGH sagt, schon damals hat der Gesetzgeber eigentlich eine Liberalisierung des Marktes und in 1, 2 Sätzen später wird er nochmal deutlicher, eigentlich auch die Berufsbilder, die daraus entstehen können, zukünftige Berufsfelder vorausgeahnt und will die eigentlich fördern. Und eines dieser Berufsbilder, das da natürlich zwar nicht genannt ist, weil auch der Gesetzgeber hat natürlich keine Kristallkugel, sind diese Legal Text gewesen.
Also ordentlich den Anwaltsberuf entrümpelt. Da gab es ja, es war wirklich eine ziemlich grundsätzliche Reform und die guckt sich jetzt der BGH in seiner Entscheidung ziemlich genau an und prüft die durch und sagt und überlegt eben, was wollte uns der Gesetzgeber damit sagen und siehe da, kommt zum Ergebnis, hier also Legal Tech, wollte der Gesetzgeber, lässt sich hören.
Also man muss sagen, es ist ein sehr fortschrittliches, sehr mutiges Urteil, so sind ja die ersten Reaktionen von Anwälten, die viel mit Legal Tech zu tun haben und da auch beraten. Ja.
Also ich finde das Urteil im Ergebnis jedenfalls auch wunderbar und richtig, ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, ob es wirklich so mutig ist, denn es gibt ja neben der Begründung der Reform des Rechtsdienstleistungsgesetzes, die du gerade genannt hast, auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was einige Jahre zurückliegt, auf das sich weniger Mieter auch berufen hat, wo das Bundesverfassungsgericht bereits klargestellt hat, dass von der Inkassolizenz natürlich nicht nur das ganz stumpfsinnige Verschicken einer Rechnung umfasst ist, weil das wäre ja nun wirklich sehr wenig und Klammer auf, übrigens auch um eine Inkassolizenz zu bekommen, muss man ja durchaus gewisse Rechtskenntnisse und so weiter nachweisen, zwar nicht im selben Ausmaß wie ein Anwalt, aber eben schon in einem gewissen Grade. Ja, also sprich, schon damals hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, natürlich sind gewisse darüber hinausgehende Tätigkeiten, zum Beispiel die Prüfung, gibt es die Forderung überhaupt, ist die vielleicht verjährt, gibt es vielleicht Einreden und so ein bisschen das Hin- und Herschreiben und Austauschen rechtlicher Argumente rund um diese Forderung in einem gewissen Grad auch von der Inkassolizenz gedeckt. Und da sagte weniger Miete eben, ja, und genau das machen wir doch hier letztlich. Ne? Die Forderung, die besteht eben, wenn da zu viel Miete gefordert wird. Und klar, wir prüfen natürlich schon, indem wir hier mit dem Mietspiegel abgleichen und schauen, wie ist denn die Vergleichsmiete und das auch erstmal rügen und so. Aber das sind quasi alles so noch so Annexleistungen letztlich zu der Inkassoleistung, die darin besteht, eben diese Forderung einzuziehen. Ist natürlich halt eine schwierige Frage, weil auf der anderen Seite könnte ich ja auch immer sagen, jedes Mal, wenn ich irgendeine Geldforderung tätig mache, ist alles, was halt irgendwie getan werden muss, damit ich die kriege, nur eine Annexleistung dazu und deshalb alles von der Inkassolizenz gedeckt. Das kann natürlich auch wieder nicht sein. Also irgendwo muss es ja schon so, weißt du, diesen Punkt geben, wo es quasi kippt.
Ja, das ist dieses gerade noch, was ich eben angesprochen habe und du hast sicherlich in der Ausführlichkeit auch recht, dass man zwar heute über einen konkreten Einzelfall redet, auf den viele geschaut haben. Und ich denke, da wo es kippt, wird die Lösung auch zukünftig sein, dass sich Legal Techs noch genauer anschauen müssen, wo ist die Investition richtig zu sagen, wir bauen jetzt eine eigene Anwaltskanzlei auf, damit wir den Triss natürlich nicht haben. Dann kommt es aber wieder zu den Folgeproblematiken, Erfolgshonorar und Brauereform. Aber das würde hier sicherlich auch in Anbetracht der Zeit zu weit führen. Und das würde auch sicherlich Raum für einen eigenen Anspruch, Folge natürlich auch mal bringen.
Ja, aber das muss man vielleicht an der Stelle nochmal kurz zumindest klarstellen. Es ist ja keineswegs so, dass Legal Tax jetzt notwendigerweise in Kassus sein müssten.
Nein.
Der Typ, der das hier betreibt, dieses weniger Miete, der ist auch selber zugelassener Anwalt. Der hätte das also prinzipiell durchaus auch als anwaltliche Dienstleistung ausgestalten können. Nur dann hätte er eben dieses schöne Modell mit der Kostenübernahme, mit dem Erfolgshonorar. Und im Übrigen gibt es dann auch noch ein paar andere berufsrechtliche Dinge, was so Fremdkapital und Ähnliches angeht. Das alles hätte er dann halt nicht so machen können. Deshalb zwar nicht rechtlich, aber eben irgendwie wirtschaftlich, faktisch ist es dann doch so, dass die Legal Tax darauf angewiesen sind, als Inkassos zu firmieren, in vielen Fällen.
Wobei viele einen Plan B sicherlich in der Schublade gehabt hätten. Aber würde ich sagen, angesichts der Zeit und eurer anderen spannenden Themen heute.
Ja. Wunderbar, dann danken wir dir auf jeden Fall für die Einschätzung.
Herzlichen Dank, Markus, und bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Ciao.
Ciao.
So, und dann kommen wir jetzt aber endlich zum gerechten Urteil und zu dem größten Zufall in deiner beruflichen Karriere.
Ja, das ist wohl so. Und zwar habe ich vergangenen Montag einen Text veröffentlicht von einem Gastautor, dem ich ganz gut bekannt bin.
Wo eigentlich?
Funny you should ask. Auf FAZ Einspruch tatsächlich, wo ihr euch gerne ein Abo klicken könnt unter faz.net/Einspruch testen. Damit könnt ihr dann beispielsweise auch diesen Gastbeitrag, auf den ich gleich näher eingehe, lesen und überhaupt auch Dutzende weitere Stücke, die da täglich so erscheinen. Und ihr unterstützt auch diesen Podcast. Also am Montag, wie gesagt, habe ich dort diesen Gastbeitrag veröffentlicht von Andrew Hamill, der lange Jahre Verteidiger für Menschen im Todestrakt in den Vereinigten Staaten war und inzwischen, dann hat er mal in Deutschland, war er Professor für angloamerikanisches Recht und zeitlang, jetzt ist er Autor und Übersetzer und freier Journalist, wenn man so will. Und der hat sich den Fall von Jens Söring zur Brust genommen. Jens Söring ist ein deutscher Staatsangehöriger, der seit über 30 Jahren in Amerika in Haft sitzt, wegen Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin. Die Freundin selbst, oder Ex-Freundin wohl inzwischen, sitzt auch in Haft wegen Anstiftung zu diesem Mord. Ja, also die hatten so eine ganz wahnsinnige, irgendwie krankhafte Jugendliebe haben die Eltern irgendwie als Gefahr, Bedrohung, wie auch immer, ihres Verhältnisses wahrgenommen und gehasst und so weiter. Und
ja, vor allen Dingen hat sie ihre Eltern gehasst, ich glaube, weil sie auch Missbrauchsvorwürfe da getätigt hat. Also sie hatte einen wahnsinnigen Hass auf ihre Eltern und hat dann ihren Freund angestiftet, die umzubringen. Ne? Das war sozusagen der Fall.
Das war jedenfalls der Vorwurf, genau. Und dann sind sie danach, erstmal waren sie noch da, dann sind sie geflüchtet, dann wurden sie in Europa aufgegriffen, ausgeliefert unter dem Versprechen, dass es keine Todesstrafe geben würde. Letzten Endes eben zu lebenslanger Haft verurteilt worden, was ja in Amerika anders als bei uns auch tatsächlich lebenslang bedeutet. Um diesen Fall rankt sich aber seit das Urteil eben gefallen ist, eine Kontroverse, weil es einen großen Kreis von Unterstützern gibt von Herrn Söring, die behaupten, er sei zu Unrecht verurteilt worden, er habe das gar nicht, er habe diese Tat nicht begangen. Entweder sei es die Freundin gewesen, die die Eltern selbst eigenhändig umgebracht hat, oder es seien vielleicht noch irgendwelche unbekannten Dritten gewesen, die überhaupt nie aufgefunden wurden, er sei es jedenfalls nicht gewesen. Das Ganze sei ein Justizskandal. Und das wird dann im Einzelnen wahnsinnig kleinteilig natürlich, wie man es sich sicher vorstellen kann, weil dann also zig Indizienbeweise, es war ein Indizienprozess, der gegen ihn geführt wird, die werden dann eben in Zweifel gezogen. Dann heißt es, nein, hier dieser Sockenabdruck kann aber doch gar nicht dieses nachweisen und es wurde aber doch Blut von der Gruppe sowieso gefunden und das stimmt aber doch mit jenem nicht überein und so weiter. Und wie gesagt, das muss ich jetzt hier nicht alles im Detail darstellen, sonst dauert die Sendung 4 Stunden. Aber es ist im Detail dargestellt. Einerseits eben, wie gesagt, vom Kreis der Söring-Unterstützer, zu dem auch so illustre Leute wie John Grisham zum Beispiel zählen und zu dem aber beispielsweise auch die Bundeskanzlerin zählt, die sich jedenfalls auch gegenüber, ich glaube, noch Barack Obama damals für Sörings Freilassung eingesetzt hat. Überhaupt die deutsche Diplomatenriege sozusagen plädiert immer wieder darauf, man möge ihn doch bitte nach Deutschland ausliefern.
Man muss übrigens wissen, dass es ein sehr gut dokumentierter Prozess ist, weil der tatsächlich im Fernsehen übertragen
wurde.
Der wurde
übertragen, ja.
Wie es in Amerika ja häufiger der Fall ist.
Mhm.
Und das ist wann waren das eigentlich, vor 30 Jahren, sagst du?
Also so ja, also 80ern. Gut, etwas über 30 Jahre.
Genau, also kann man sich noch auf YouTube angucken, in Teilen zumindest. Sehr beeindruckend, sich das mal anzugucken.
Ja, man kann sich diese Doku Das Versprechen angucken. Das ist so ein bisschen das Standardwerk derjenigen, die halt meinen, das sei ein Justizskandal, ja. So, und der Herr Hamill, der Andrew Hamill, unser Gastautor, der hat einfach auch ein Interesse für diesen Fall entwickelt, hat sich das alles sehr gründlich angeschaut, sich die Original-Gerichtsdokumente beschafft, sich da monatelang durchgegraben und dann sehr ausführlich aufgeschrieben, warum er sagt, nein, dieses Urteil war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vollkommen richtig. Der Mann ist schuldig, der ist zu Recht verurteilt worden. All die vielen Einwände, die vorgebracht werden gegen seine Schuld, sind überwiegend Quatsch. Und im Übrigen wird sein Fall in den deutschen Medien regelmäßig total einseitig zu seinen Gunsten dargestellt von Leuten, die es selber nicht besser wissen oder wissen wollen. Das Urteil sei völlig in Ordnung. Man könne ihn zwar nach seiner Auffassung trotzdem langsam gerne mal freilassen, weil es einfach unmenschlich sei, Menschen ihr ganzes Leben lang einzusperren, aber dann eben nicht, weil er unschuldig wäre, sondern einfach nur, weil er jetzt wohl nach über 30 Jahren einfach mal genug Strafe verbüßt habe.
Der ist, glaube ich, Ende 40, Anfang 50 wahrscheinlich.
Ja, der ist
jetzt,
Anfang 50, ja. Und ich dachte also, gut, dieser Text, der ist ja völlig zeitlos, den hätte ich genauso gut vor 10 Jahren bringen können oder wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren. Es ändert sich ja nichts mehr, der sitzt da ja seit Jahrzehnten in Haft. Ich bringe ihn also einfach mal Montagnachmittag, weil mir danach war. Und zack, Dienstagmorgen kommt die Nachricht, Jens Oehring wird aus der Haft entlassen.
Ach.
Ich meine, what are the odds, ja? Low, very low. Ich hatte auch keine Ahnung, dass überhaupt eine Entscheidung anstünde. Es gibt da halt immer mal wieder diese Gnadenkommission, die sich mit diesen Fällen befasst. Die hat sich aber auch mit seinem Fall schon dutzendfach befasst und jedes Mal alles abgelehnt. Es gibt auch überhaupt keinen Grund. Es ist auch wirklich ein bisschen unklar, wieso sie es jetzt eigentlich anders entschieden haben, weil es ist nichts Neues rausgekommen. Im Gegenteil, die haben sogar nochmal, weil einfach so dieser Unschuldsmythos so lange perpetuiert wurde, nochmal eine quasi Nachuntersuchung nach rechtskräftigen Abschluss aller Verfahrensteile angestrengt. Und auch die hat wieder ergeben, dass er schuldig war. Und das schreiben sie auch ausdrücklich. Und sie sagen aber halt, ja gut, aber wir finden irgendwie, das kostet ja auch die Steuerzahler von Virginia viel Geld, dass der hier in Haft ist und seine Freundin. Wir entlassen jetzt beide aus der Haft, weisen die aus den USA aus, die dürfen nie wieder einreisen. Zack, damit hat sich die Sache für uns erledigt.
Moment, die Ex-Freundin auch?
Die Ex-Freundin auch.
Aber wohin wird die denn geschoben?
Das ist mir auch unklar. Das habe ich leider nicht. Das steht da einfach so drin.
Guantanamo.
Und das weiß ich auch nicht, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Aber bei Söhring ist es sehr einfacher. Der hat ja die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, den können sie dann halt nach Deutschland ausweisen. Der wird dann hier sicherlich auch in Freiheit leben können, weil Strafe ist ja sowieso verbüßt und überhaupt. Wie gesagt, das gerechte Urteil ist es einfach deshalb, weil ich jetzt sagen würde, mein Gott, der war über 30 Jahre in Haft. Der stellt nach jedenfalls Einschätzung dieser Kommission auch für niemand mehr eine Gefahr dar. Irgendwann sollten Menschen eine zweite Chance bekommen. Aber vor allen Dingen war ich halt echt ein bisschen geschockt von dem Zufall, dass ich diesen vermeintlich zeitlosen Text bringe und einen Tag später kommt er frei. Ich habe mich schon gefragt, wozu wir vielleicht, ob das vielleicht,
ja,
ob es da eine Korrelation oder eine Kausalität gibt
und
zu welchen Themen
Zweifel.
Wir dann eventuell auch nochmal Texte schreiben könnten, in der Hoffnung, dass sie dann entsprechende Effekte haben.
Ja,
nach
da können wir ja
dann
auch Leserbriefe, dann nehmen wir dazu gerne entgegen, wenn es da Vorschläge gibt.
Ja.
Also so, FAZ-Einspruch wirkt.
Ja, genau, ja? So sieht's aus.
Das könnte unser neuer Claim werden. Gut, das war's dann jetzt in einer doch recht langen, aber extrem aktuellen Sendung.
Und besonders geilen Sendung, ich habe es doch versprochen und ich glaube, es stimmt. Also, ja, das hat, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen, wahlweise auf blogs.faz.net/Einspruch oder per Sternchenvergabe in der Apple Podcasts App, die lila-weiße App auf eurem Smartphone. Und natürlich, indem ihr euch ein Abo auf faz.net/Einspruch testen klickt und zu guter Letzt, indem ihr am 12.12. um 12 Uhr nach München in die BMW World zur JuraCon kommt und uns da zuschaut, wie wir eine Folge des Podcasts aufnehmen und gerne anschließend mit uns noch anstoßt.
Ja, dann noch schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
Ciao.